Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Brochim Habaim und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in diesem Jahr. Heute möchte ich Ihnen die jüdischen Reaktionen auf das Urteil im Halle-Prozess präsentieren und danach verraten, was jüdische und arabische LiteratInnen hier bei uns vereinen. Das Urteil im Prozess gegen den Attentäter in Halle ist Anfang der Woche gesprochen worden. Die Reaktionen dazu fallen unterschiedlich aus. Sie reichen von Anerkennung und Lob bis Wut. Sebastian Mantai hat den Prozess begleitet und fasst die jüdischen Reaktionen auf den Urteilsspruch zusammen.
Die Richterin hat die Höchststrafe für den Attentäter verhängt. Der junge Mann, der die Betenden in der Synagoge zu Halle mit seinen selbstgebauten Waffen am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur hinrichten wollte, muss lebenslang hinter Gitter und kommt danach in Sicherungsverwahrung. Das letzte Aufbegehren des Attentäters erfolgte am Schluss der Urteilsverkündung, als er mit einem Hefter nach den Nebenklägerinnen warf, wie sich Naomi Henkel-Gümbel erinnert, die am 9. Oktober 2019 in der Synagoge von Halle um ihr Leben bangte.
Natürlich war das schockierend zu sehen, dass der Angeklagte auch noch den letzten Moment ausnutzt, um Aggression zu zeigen. Aber letztendlich ist es so, er wird hinter Gittern gehen und ich werde mein Leben feiern und zusammen mit anderen Betroffenen Solidarität zeigen und auf eine bessere Gesellschaft hinarbeiten. Und ich denke, dass das genau das ist, worauf es ankommt. Unser Bestes zu tun, um solche Anschläge in Zukunft einzudämmen und unseren Beitrag dazu zu leisten, auch das Erlebte weiterzugeben und, wie gesagt, solche Anschläge zu verhindern.
Die junge Rabbinatsstudentin, die in Berlin studiert und aus Tel Aviv stammt, hat in Halle gespürt, wie gefährlich es für Juden in Deutschland sein kann. Gleichzeitig will sie aber Antisemiten die Stirn bieten und andere Jüdinnen und Juden motivieren, es ihr gleich zu tun.
Ich glaube fest daran, dass jüdisches Leben in Deutschland eine Gegenwart und auch eine Zukunft hat. Was dieses Urteil gezeigt hat, dass wir auch unsere Stimmen laut machen müssen bei antisemitischen Gewalttaten und auch Beleidigungen. Ja? Wir können das nicht mehr einfach unter den Teppich kehren, sondern auch wenn wir als Juden und Jüdinnen davon betroffen sind, sollten wir keine Scham empfinden, unsere Stimme zu erheben und auch darauf aufmerksam zu machen und uns auch an Strukturen wenden. Und genauso auch als Gesamtgesellschaft können wir einfach nicht länger wegschauen.
Rechtsextremismus und Antisemitismus keimen wieder in Deutschland, so die Nebenklageanwältin Christine Pietscherek. Alte Vorurteile und neue politische Parteien, die Rechtsextremisten den Weg in die Parlamente ebnen, tragen dazu bei. Das bekommt auch Marina Czerniewski zu spüren. Sie arbeitet für die Beratungsstelle OFEC, die sich um Opfer antisemitischer Gewalt kümmert. Sie hat mehrere Überlebende des Attentats begleitet.
Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier anfangen. Ja? Also einfach verstehen, dass dieses Land von einer Kontinuität rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt verfolgt wird. Dass wir hier sozusagen in den Strukturen, in Institutionen, in Gedanken unausweichlich auch Reste haben, ja, von diesem Denken. Und dass diese Ideologie sich permanent erneuert. Ich glaube, wenn wir das nicht tun, wird es schwierig, auch die passenden Strategien dazu zu finden. Und das muss wirklich allumfassend sein. Wir haben dieses Problem hier in dieser Gesellschaft.
Für Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, ist von der Justiz ein gerechtes Urteil gesprochen worden.
Ich habe an dem Prozess keinerlei Kritik. Ich bin der Überzeugung, dass das Gericht, insbesondere die Vorsitzende Richterin, dieses Verfahren adäquat durchgeführt hat. Sie hat zum einen den Nebenklägern mit viel Sensibilität die Möglichkeit gegeben, ihre Gefühle zu artikulieren. Auf der anderen Seite aber auch dafür gesorgt, dass der Angeklagte in seinen Einlassungen antisemitische Thesen nicht ausbreiten konnte und sich nicht auch entsprechend hier produzieren konnte.
Das sieht auch der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle, Max Priworotsky, so. Er begrüßt zwar das Strafmaß für den Attentäter, zugleich kritisiert er aber, dass die Rolle der Familie des Angeklagten nicht ausreichend untersucht wurde. Die Tatsache, dass die Mutter des verurteilten Mörders mit ihren antisemitischen Einsichten jahrelang als Ethiklehrerin gearbeitet hat, ist die eigentliche Schande und Katastrophe, so der Gemeindevorsitzende nach dem Urteilsspruch. Er will nun prüfen lassen, ob das noch ein juristisches Nachspiel haben kann. Nebenklägerin Christina Feist fordert nach dem Prozess mehr Engagement seitens der Politik im Kampf gegen Antisemitismus.
Es ging in diesem Prozess ja nie nur um das Attentat, es ging immer um das größere Ganze. Und das größere Ganze heißt Antisemitismus, Rassismus und rechte Ideologien, die die Demokratie in Deutschland gefährden. Das sind Ideologien, die auf Hass basieren und die ganz, ganz tief verwurzelt und verankert sind. Ich denke, was auf jeden Fall passieren muss, ist, dass wir endlich ernst genommen werden. Mir ist auch nicht klar, warum es immer noch nicht so weit ist, dass Politiker und PolitikerInnen in die Gänge kommen. Das Attentat ist mehr als ein Jahr her, der Prozess ist heute nach 5 Monaten zu Ende gegangen, da ist mehr als genug Zeit vergangen, als dass zumindest irgendwelche Maßnahmen hätten gesetzt werden können. Stattdessen sind wir immer noch bei leeren Worten, auf die keine Taten folgen. Und ich bin auch da bitterlichst enttäuscht.
Das Urteil ist gesprochen. Die Kritiker fordern mehr Einsatz von Staat und Gesellschaft. Und dennoch hat dieser Prozess auch viel Menschliches gezeigt. Es haben sich unter den Überlebenden Freundschaften gebildet zwischen Juden, Muslimen, Christen und Konfessionslosen, wie diese junge Frau erzählt.
Viele von den Nebenklägern, wir haben uns alle beim Prozess kennengelernt. Und was ich wunderbar finde, dass in vielerlei Weise der Prozess uns eigentlich zusammengebracht hat. Also anstatt dass der Angeklagte es geschafft hat, unsere Gemeinschaften noch weiter zu spalten, haben die uns weiter zusammengebracht und zu einer Gemeinschaft gebracht. Und das finde ich wunderbar.
Diese Solidarität im Kleinen sollte Vorbild für alle gesellschaftlichen Kräfte im Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus sein. Für die Überlebenden und die Angehörigen geht nach dem Prozess das Leben weiter. Aber die Erinnerungen an den 9. Oktober 2019 werden sie ein Leben lang in sich tragen und den Wunsch, dass sich Attentate wie das von Halle nie wiederholen dürfen.
Israel und der Nahe Osten spielen dieser Tage nicht nur wegen der politischen Lage eine Rolle. Jetzt zur Weihnachtszeit werden viele traditionelle Geschichten aus dieser Gegend erzählt. Begegnungen von Menschen aus dem Nahen Osten finden jedoch auch bei uns statt. In Berlin haben sich nämlich in den vergangenen Jahren Autorinnen und Autoren getroffen, die in ihrer Heimat aufgrund der politischen Situation niemals aufeinander gestoßen wären. Carsten Dippel hat mit ihnen gesprochen.
Warte am Ufer des Flusses. In der Tasche meine Ängste. Schaue wieder auf die Postkarte. Ort und Uhrzeit. Kalt hier. Du bist zu spät. So habe ich als Kind an Bahnhöfen gewartet, errate mit verbundenen Augen, wie viel Uhr es ist. Dann segle ich, blind, zu kartografierten Ozeanen. Meine Augen sind Sonnenflecken. Wie sehr ich wünschte, du wärest Daedalus. Viele waren untreu seitdem. Auch ich hatte vergessen, wie ähnlich sich unsere Gesichter sind.
Der israelische Dichter Asaf Dvori verarbeitet in seinem Gedicht Charon, von dem Sie hier einen kleinen Auszug hörten, die Erfahrungen seiner Eltern. Sie sind als arabische Juden nach Israel eingewandert. In der griechischen und römischen Mythologie ist Charon der Fährmann, der die Toten in einem Boot über den Totenfluss bringt.
Also meine Eltern, sie waren Immigranten in Israel. Sie heißen Shehrazad. Wahrscheinlich habe ich versucht, meine Elterngeschichte eine Sprache zu geben, weil in Israel gibt es nicht genug Raum für solche Geschichten.
Asaf Dvori lebt seit 9 Jahren mit seiner Familie in Berlin. Er arbeitet als Erzieher in einem Kindergarten und er schreibt Gedichte. Dvori zählt zu einer ganzen Reihe israelischer Autoren und Dichter wie Tomer Gadi, Mati Shmuelov oder Mona Yahir, die Deutschland und hier insbesondere Berlin nicht nur als neuen Lebensmittelpunkt, sondern auch als Ort des Schreibens für sich entdeckt haben. Muttersprache verändere sich, sagt die in Köln lebende Autorin und Künstlerin Mona Yahir. Sie wurde 1954 in Bagdad geboren und emigrierte als Jugendliche mit ihrer Familie nach Israel. Dort wirkte sie als Psychologin, bevor sie Mitte der 80er Jahre nach Deutschland ging. Ihre arabische Muttersprache sei auf dem Stand einer 16-Jährigen geblieben, erzählt sie. Sie schreibt heute auf Englisch. 2002 erschien ihr Roman »Durch Bagdad fließt ein dunkler Strom« auf Deutsch.
Die Vielsprachigkeit, das ist was sehr Reiches. Man hat nicht nur die Sprache, sondern die Kulturen, die Räume. Und für mich ist es auch eigentlich die Biografie dabei, weil jede Sprache, die ich spreche, trägt einen Teil meiner Biografie.
Die unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen, die durch die Sprachen mitgegeben werden, prägten das eigene Schreiben nachhaltig, sagt die israelische Autorin Hila Amit Abbas, deren Kurzgeschichten bislang noch nicht auf Deutsch erschienen.
In meiner Literatur, es gibt diese drei Sprachen jetzt. Und das spielt eine Rolle, ja, wenn ich schreibe. Dass meine Charaktere kann einen Satz in Deutsch sagen oder einen Satz in Hebräisch oder auf Arabisch. Das bringt etwas zum Geschichte. Ja. Das ist nicht die gleiche Geschichte, die ich schreibe, ohne Deutsch zu wissen.
Hila Amit Abbas kommt aus einer Familie der Misrachim, der Juden aus arabischen Ländern. Ihre Mutter wurde in Teheran geboren, ihr Vater in Damaskus. Sie spricht fließend Arabisch. Mittlerweile lebt sie verheiratet seit etlichen Jahren in Berlin. Iran und Syrien, zwei Länder, in denen ihre familiären Wurzeln liegen, darf sie aufgrund ihres israelischen Passes in absehbarer Zeit nicht bereisen. Mariam Rashid ist Ägypterin aus Alexandria. Sie ist dort auf eine deutsche Schule gegangen, hat ihr deutsches Abitur abgelegt und studiert derzeit an der TU Berlin. Sie hat die Welt der Spoken Word Poetry für sich entdeckt.
I once googled the Middle East. I found my grandfather's fingerprints on the sweet potatoes he baked for me. I once googled the Near East and found a trail leading me back to my great-great-grandmother. I come from neither and both. I'm at the end of a trail of women who had to be beaten so I can hear this heartbeat. At the beginning of a trail that lies north of the color blue, cold in its warm environment, west of the strip, east of what now? Of oil, sweet in its crudeness of blood, east is a relativity. I'm a future of the trail positioned, the hope for it to be unplaced.
Durch die Poesie des gesprochenen Wortes drückt sie aus, wie es sich anfühlt, im Ausland zu leben und wie man gesehen wird.
Als ich noch in Ägypten war, war es irgendwie keine Frage für mich, meine Identität in einem Kontext in Frage zu stellen. Die war irgendwie selbstverständlich, sehr klar. Und jetzt, dass ich hier bin, werde ich immer sowieso als fremd gesehen.
Berlin ist in den letzten Jahren immer mehr zu einem Ort der Begegnung zwischen jüdischen, arabischen und jüdisch-israelischen AutorInnen geworden. Angesichts der verhärteten Fronten im Nahen Osten ist das ein kleines Wunder. Hier blühe etwas auf, was dort undenkbar sei, wie Mariam Rashid auffällt.
Das ist eine Gelegenheit, die ich wirklich nur hier habe und nicht dort. Genau deswegen schätze ich das sehr, weil man stellt auch fest, dass unsere Identitäten, obwohl die immer so als super gegensätzlich dargestellt werden, dass sie eigentlich sehr viel miteinander zu tun haben und kulturell uns sehr viel verbindet, das festzustellen, ist irgendwie sehr cool, aber auch sehr fremd. Und das lässt mich über so meine Herkunft im Kontext nachzudenken und nicht irgendwie als isolierte Identität, die sich in keinem Raum befindet.
In der aschkenasisch, das heißt europäisch geprägten jüdischen Kultur Israels, sind die Misrachim mit ihren arabischen oder iranischen Wurzeln bis heute unterrepräsentiert. Die Geschichten ihrer Vertreibung aus dem Irak, Iran oder Ägypten werden kaum wahrgenommen, obwohl sie inzwischen gut die Hälfte der israelischen Bevölkerung stellen. Auffallend ist, viele israelische AutorInnen finden hier, fern vom Nahen Osten, einen neuen Zugang zu ihrer eigenen Familie und der vertrauten Kultur. Asaf Dwori sagt, er habe sich eigentlich erst hier in der Diaspora der eigenen Geschichte als Misrachi in Israel stellen können. Erst der räumliche Abstand habe ihm den Blick auf seine Familiengeschichte geöffnet. Auf diese Weise finde sie sich nun auch in seinem Schreiben wieder. Eine Erfahrung, die Dwori mit seinen jüdischen wie arabischen Autorenfreunden teilt. Mit diesem Abstand ist in Berlin nicht nur die Begegnung, der Austausch, das gegenseitige Entdecken möglich, sondern auch die Reflexion über Fragen zum eigenen Exil, zur Heimat und letztlich zum eigenen Ich.
Sie hören jetzt die letzte Sendung aus der jüdischen Welt in diesem Jahr. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken. Falls Sie sich mit uns, der Redaktion der Sendung aus der jüdischen Welt, in Verbindung setzen wollen, dann schreiben Sie bitte an Hörerservice mit OE @ deutschlandradio.de. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.